Hey Menschheit und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast Tiefkultur, von Goethe bis Killertomaten. Wie immer dabei bin ich, Nuria, und Elena.
Hi!
Heute soll es um Helden gehen. Ganz allgemein. Nicht ganz so allgemein, wir kommen gleich nochmal. Moment, das mache ich nochmal. Heute geht es um Helden, beziehungsweise die Helden schlechthin, von denen zumindest in der westlichen Literatur eigentlich alle Helden abstammen seitdem. Ja, und das ist eine Expertenfolge, das heißt, ich kenne mich aus, ich habe recherchiert, Elena nicht, aber ja. Ich hoffe, dass du trotzdem das ein oder andere beisteuern kannst.
Ich auch. Also ich höre zu und ich freue mich und ich hoffe, dass ich einige Sachen sagen kann.
Dann kannst du ja eigentlich direkt mal anfangen, indem du uns erzählst, was für dich einen Helden ausmacht.
Oh, krass. Also, wenn wir jetzt mal von einer ganz klassischen Heldenfigur ausgehen, dann sind die meistens männlich. Natürlich super stark, super intelligent, aber auch gütig. Und ganz allgemein besiegen die immer irgendwelche Monster.
Monster, okay, das klingt jetzt schon sehr spezifisch.
Ja, nicht Monster, also nicht immer Monster, aber halt böse Menschen oder Missstände werden aufgeklärt und Helden geben Schwachen eine Stimme oder was auch immer.
Okay, also sie kämpfen gegen etwas und so allgemein, ja. Oder? Okay. Damit hast du jetzt schon ziemlich viele Aspekte getroffen, die der Werte Bröckling auch definiert hat, als er den Helden definiert hat. Einmal die Männlichkeit natürlich. Die ist ziemlich weit oben. Allerdings ist er der Meinung, dass man auch männlich handeln kann, hier männlich in sehr dicken Anführungszeichen, ohne ein Mann zu sein. Also wenn wir jetzt mal an Figuren wie Johanna, Jean d'Arc, Johanna, die Jungfrau von Orléans, denken, die offensichtlich eine Frau ist. Sie heißt Johanna und ihr nächster Name ist die Jungfrau. Aber sie wird immer sehr männlich dargestellt im Endeffekt. Sie trägt immer ihre Rüstung und die ist ihr auch sehr wichtig. Sie ist richtig Fanat in diese Rüstung und sie handelt männlich, weil sie im Kampf mit einem Schwert kämpft. Das geht auch.
Ja, wenn man das in klassisch männlich und weiblich einteilt. Aber wenn man was jetzt tut, dann unterstützt man ja diese gegenderten Stereotype. Und das ist eigentlich nicht cool.
Aber genau darum soll es ja heute gehen. Ja. Um Stereotypen. Deswegen müssen wir da einmal über unseren Schatten springen. Weil genau das ist ja der Punkt. Der Heldenstereotyp. Und ich sage bewusst der Stereotyp.
Ja.
Also wir haben die Männlichkeit, ne? Die haken wir jetzt erstmal ab, dass das Ganze gender-theoretisch nicht wirklich auf dem neuesten Stand ist. Das ist uns allen hoffentlich bewusst.
Okay.
Aber wenn wir über den typischen Helden sprechen, dann ist der auf jeden Fall männlich. Das hast du ja auch gesagt. Die Opferbereitschaft hast du auch schon erwähnt. Also, dass derjenige halt irgendwie sich für Schwache einsetzt und denen eine Stimme gibt. Genau, die Kampfbereitschaft hast du ja auch erwähnt. Eigentlich hast du es ziemlich gut getroffen. Also was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass ein Held immer irgendwas Besonderes hat, in welcher Form auch immer. Also irgendwas, was ihn herausstechen lässt, damit er sich von der Menge abheben kann. Und im Grunde sind das so die Grundzüge von Heldentum. Zumindest wie der werte Herr Bröckling das definiert und du ja auch. Zu großen Teilen. Was du jetzt noch erwähnt hast, was ich ganz interessant finde, ist die Kraft und die Intelligenz. Und genau mit diesen beiden Aspekten können wir jetzt wunderschön den Bogen schlagen, als hättest du es vorher gewusst, zu den beiden Archetypen des Heldentums, den Urhelden sozusagen, Odysseus und Achilles. Bekannt vom guten Herrn Homer aus der griechischen Antike. Kleiner Rückblick, also das Wort Odyssee ist wahrscheinlich den meisten noch ein Begriff, weil der Odysseus so relevant ist immer noch, dass dieses Wort sich bis in unseren heutigen Sprachgebrauch etabliert hat und immer noch benutzt wird. Benutzt man ja, wenn jemand eine lange Reise hat, eine Irrfahrt, und genau das ist ja ihm auch passiert. Also es gibt zwei große Werke, einmal die Ilias und einmal die Odyssee. In der Ilias geht es um den Trojanischen Krieg, den Ablauf, dort ist unser Held Achilles. Und in der Odyssee geht es dann um die Rückkehr der Personen nach dem Trojanischen Krieg unter der Führung von Odysseus und die darauf folgende jahrzehntelange Irrfahrt, die hinlegen, weil die Götter das wollen. Und um jetzt wieder zurückzukommen zur Intelligenz und der Stärke, haben wir genau diese beiden Aspekte in unseren beiden Helden. Achilles ist der Starke. Eigentlich ist alles, wofür er bekannt ist, seine körperliche Stärke, seine Kraft. Die Achillesferse kennt man ja vielleicht auch, weil die Ferse der einzige Ort ist, an dem Achilles verwundbar ist. Weißt du zufällig, wieso? Kleines Popquiz.
Ich wusste es mal. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Aber es war meine Lieblingsgeschichte als Kind. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was mir gerade einfällt zu Achilles, ist, dass, ich weiß nicht, ob das gerade passt, aber dass die Geschichte extrem viele Ähnlichkeiten hat mit dem Ring der Nibelung, der Originalgeschichte, wo Siegfried im Drachenblut badet und dann kommt so ein Lindenblatt zwischen seine Schultern und das ist die einzige Stelle, an der er verwundbar ist. Ich weiß, dass es nicht so bei Achilles ist, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das bei Achilles ist.
Also ich muss sagen, mit dem Ring der Nibelung kenne ich mich jetzt nicht so wirklich aus, aber das ist doch jünger als die Odyssee und die...
Ja, das ist jünger, aber es fällt mir nur auf, dass es da Ähnlichkeiten gibt.
Ach so, ich war gerade irritiert, weil du irgendwie gesagt hattest, irgendwas von wegen das Original oder so ähnlich.
Nein.
Also da hätte ich jetzt schon ein bisschen stark an mir gezweifelt.
Nee, also nicht, dass es Original ist, nur dass, also das ist ja eine eher nordische Geschichte.
Ja.
Und dass da bestimmt ein bisschen Inspiration auch aus der griechischen Richtung kam. Aber es war nur ein Gedanke von mir gerade.
Ja, aber ein sehr guter Gedanke, weil nicht nur der Ring der Nibelung inspiriert wurde, vermutlich, es ist schon sehr, sehr ähnlich, von diesen beiden Dramen, sondern ja, so ziemlich alles. Also jede Geschichte in unserer westlichen Literatur, die Helden hat, hat einen Helden, der entweder grob das Ebenbild von Odysseus ist oder grob das Ebenbild von Achilles oder eine Mischung aus den beiden, weil diese beiden wirklich unser Heldenbild definiert haben. Odysseus, der Schlaue, der Kluge, der die ganze Zeit Pläne schmiedet und Sachen überwindet durch seine Listen. Und Achilles, ja, der Muskelprotz, der halt kämpfen kann und draufhaut und deswegen gewinnt. Also fällt dir ein...
Warum ist der Ferse verwundbar? Ich weiß
nicht. Ach so, sorry. Kleiner Cliffhanger. Er ist an der Ferse verwundbar, weil er als... Das ist jetzt Halbwissen. Es tut mir leid im Voraus. Aber als Kind oder als Baby wurde er kopfüber in den Fluss getaucht, der in der Unterwelt fließt.
In den Styx,
wurde er reingetaucht und an der Ferse festgehalten. Deswegen ist diese Ferse halt nie im Fluss gewesen und das Wasser hat dafür gesorgt, dass er unverwundbar ist, aber halt nicht an der Stelle, wo er festgehalten wurde.
Ja, aber war das nicht auch so ein Ding, das ist er nicht auch ein Halbgott, ein Sohn von Zeus?
Achilles ist der Sohn von Peleus, das ist der König von Thessalien, und Thetis, das ist eine Meeresnymphe. Also er ist auf jeden Fall hochgeboren, sage ich mal. Aber eine Meeresnymphe, Sohn von einer Meeresnymphe, Halbgott jetzt nicht unbedingt, aber es ist etwas Mythisches,
aber
ist auf jeden Fall
irgendwie. Ist der Sonnengott oder nicht?
Peleus?
Ja, Helios.
Peleus heißt der. Peleus, Werte.
Ja. Ach so.
Das ist halt ein König.
Ja, war das so, dass er wollte, dass sein Sohn irgendwie der Beste wird und der Größte und unverwundbar und deswegen er ihn in den Styx tauchen lässt? War das so?
Ja, also das ist jetzt der Moment, wo die Expertenfolge nicht mehr ganz so voller Expertise ist. Also was in Achilles Jugend und Kindheit passiert ist, da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher.
Das war meine Lieblingsgeschichte. Ich weiß es halt wirklich, also ich bin gerade, ich erinnere mich nur so bruchstückhaft, weil ich mich gerade gefragt habe, warum er in den Styx gehalten wurde. Und ich meine, das war, weil sein Vater wollte, dass er richtig krass wird. Ist er ja dann auch geworden, aber ich bin mir gerade auch nicht sicher.
Okay, dann google ich das jetzt kurz. So, seine Mutter, also die Meeresnymphe, die wollte, dass er unverwundbar ist und die hat ihn in den Styx getaucht und an der Ferse festgehalten.
Ah, okay. Okay.
Und dann wurde er von einem Zentauren aufgezogen und der hat ihm dann Kriegskunst beigebracht und alles Mögliche, was man halt so wissen muss als griechischer Held.
Genau. Weißt du, was mir gerade auffällt? Achilles und Odysseus sind genauso wie Asterix und Obelix.
Ja, aber guck, das ist wirklich, überall kannst du das finden, Asterix und Obelix. Willst du das ausführen?
Na, Obelix ist doch als Kind in den Zaubertrank gefallen und dann ist er ultra stark geworden. Und Asterix ist halt, muss halt immer den Zaubertrank trinken, aber er ist super intelligent. Und das heißt, einer ist super stark und der andere ist super intelligent.
Kommt uns bekannt vor, hm? Ich gebe euch mal noch ein paar Informationen zu den beiden. Also erstmal zu Odysseus nochmal. Odysseus ist ein Grieche, offensichtlich. Er ist der König von Ithaka und hat halt am Trojanischen Krieg teilgenommen. So ganz normal wie viele Griechen. Naja, als der Krieg dann zu Ende ist, will Odysseus halt nach Hause. Allerdings wollen die Götter ihn bestrafen. Und senden ihn deswegen auf eine Irrfahrt. Und auf seiner Irrfahrt kommt er an vielen, vielen Stationen vorbei, die auch für viele seiner Mitfahrer tödlich enden, immer wieder. Zum Beispiel gibt es da eine Szene, ich glaube, das ist so ziemlich die bekannteste, oder ein Gesang, das Ganze ist ja in Gesängen verfasst, in der er auf der Insel der Zyklopen landet. Und dann geht er dort an Land und trifft dann auf einen Zyklopen und wird mit einigen anderen seiner Gefolgsleute halt gefangen genommen von diesem Zyklopen und in seiner Höhle eingesperrt. Und der Zyklop isst jeden Morgen einen Menschen. Und ein paar sind jetzt halt schon tot, wurden verspeist. Und dann kommt Odysseus die Idee, dass er die Schafe nutzt, die der Zyklop hütet, weil die halt jeden Morgen aus der Höhle rausgeschickt werden und jeden Abend dann halt reingeholt werden. Ist natürlich nur ein bisschen blöd, deswegen sorgt er erst dafür, dass der Zyklop blind wird, indem er halt sein eines Auge angreift und zerstört. Und anschließend bindet er sich selber und alle seine noch Lebenden unter die Bäuche von den Schafen und kann so dann schlussendlich aus der Höhle fliehen. Und solche Sachen gibt es immer wieder. Da hat er zum Beispiel dann dem Zyklopen auch erzählt, dass sein Name Niemand wäre. Und als er dann geflohen ist und der Zyklop das merkt, rennt er halt raus aus seiner Höhle und schreit, niemand ist mir entkommen, niemand hat mich blind gemacht, niemand ist geflohen. Und alle anderen Zyklopen nur so, ja, toll.
Besonders Supi. Gut ist das natürlich dargestellt in der Goofy-Comic-Version von der Odyssee, die ich sehr empfehlen kann.
Okay, ja, wieso gefällt dir die Goofy-Version?
Die ist sehr witzig und extrem leicht zu verstehen, aber ich habe das Original nur in Ausschnitten gelesen. Ich weiß nicht, ob du das ganz gelesen hast. Also ich habe wirklich nur kleine Ausschnitte gelesen, aber ich würde behaupten, dass sie trotzdem sehr nah am Original ist. Und die Goofy-Version ist ja toll. Du solltest sie lesen.
Ja, soweit so. Du sollst erstmal. Also er ist auf jeden Fall der Schlaue, wie man an diesem Beispiel erkannt hat. Und wie ich auch schon ungefähr 10 Mal erwähnt habe mittlerweile. Und dann gibt es noch Achilles. Achilles sieht sich eigentlich selber gar nicht als Grieche und hat auch total den Stress mit König Agamemnon am Anfang, weil der halt will, dass Achilles für ihn kämpft. Aber am Ende entscheidet er sich doch für die Griechen mitzukämpfen, und zwar, weil sein bester Freund angegriffen und im Endeffekt getötet wurde vom Feind, weil Achilles halt gesagt hat, nö, ich will nicht. Und dann hat sein bester Freund sich Achilles Rüstung angezogen und ist losgezogen, um halt so zu tun, als wäre er Achilles, damit die anderen halt Angst haben, und wird in dem Zuge dann getötet. Und das ist dann der Moment, wo Achilles halt Rache will und wütend wird. Also der Achilles-Zorn ist ja so auch so was ganz Typisches, was man sagt, was auch mehr oder weniger zumindest im heutigen Sprachgebrauch noch vorhanden ist. Und dann will er den halt rächen und kämpft deshalb. Das heißt, bei ihm sind eher so die Merkmale halt die körperliche Kraft und die auch eher affektgesteuertere Handlung oder Handlungsweise, die er so an den Tag legt. Und auch da gibt es 1000 Beispiele, die man jetzt nennen könnte, wo das überall adaptiert wurde. Was mir lustigerweise eingefallen ist, ist Harry Potter. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, je später das Buch ist, also im ersten Teil ist es noch nicht so krass, aber vor allem zum Ende hin, so 5, 6 rum, ist es völlig egal, was passiert. Harrys erste Reaktion ist immer, ja, Draco ist böse, Draco hackt irgendwas aus. Oder Snape ist böse, Snape hackt irgendwas aus. Weil er die halt nicht mag, weil er sauer auf die ist, weil er Rache will. Auch berechtigt natürlich teilweise. Aber er ist nicht mal...
sehr krass im ersten und im zweiten.
Ja, stimmt. Es fängt schon früh an, aber mir ist es immer mehr... Vielleicht ist es mir immer mehr aufgefallen, je weiter es geht. Weil er halt so nicht mal mehr zuhören kann teilweise, weil er so besessen ist von dieser Idee, dass die beiden böse sind und dass er da irgendwie Rache braucht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, im ersten, also mir fallen gerade nur Beispiele aus dem ersten und dem zweiten Buch ein, aber wo er im ersten schon, wo er direkt Snape verdächtigt, den Stein der Weisen gestohlen zu haben, im zweiten Buch, wo er denkt, Draco Malfoy ist der Erbe von Slytherin.
Also im ersten und im zweiten Buch, da kann ich es noch nachvollziehen, weil ich meine, Harry ist neu und Snape und Draco, die wirken halt böse. So Snape wirkt ja wirklich wie der perfekte Bösewicht. Richtig karikativ eigentlich, und Draco ist halt gemein zu ihm, sodass er dann am Anfang in seinen ersten 2 Schuljahren die beiden halt noch verdächtigt. Das finde ich logisch menschlich, aber es stellt sich heraus, dass er falsch war. Und deswegen ist es mir wahrscheinlich immer mehr aufgefallen im Laufe der Bücher, weil es halt mehr als genug Situationen gab mit Draco. Gut, das ist eine andere Sache, aber Snape vor allem. Wenn er dann im 5. Teil Mitglied im Orden des Phönix ist und wirklich jeder 2. Satz dieses Buches gefühlt, Harry, vertraust du Snape immer noch nicht? Wenn Dumbledore ihm vertraut, ist doch alles gut. Ist.
Ja, okay. Ja,
wirklich, es wird so oft gesagt in diesem Buch und Harry die ganze Zeit nur so, ja, aber ich habe dieses Gefühl.
Ja. Harry ist doch einfach nicht so schlau oft. Also, das macht ihn wieder sympathisch, weil er echt abhängig ist von Hermine und Ron, weil er eigentlich selber nichts kann.
Ja, guck, und Hermine ist dann Odysseus.
Hermine ist dann Odysseus.
Und was ist Ron?
Ron ist so das Herz, er ist so der Nette, und Harry ist Achilles. Obwohl, nee, eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, was Harry ist.
Doch, ich finde schon, dass Harry Achilles ist. Also natürlich in der Kinderversion. So, er leuchtet jetzt nicht rum und schlägt Leuten den Kopf ab. Aber so in den Grundzügen, affektgesteuert, Zorn, will kämpfen, sucht die Auseinandersetzung. Ich meine, wie alt ist er im ersten Teil? 12? Welcher 12-Jährige denkt sich so, ja Mann, ich schleiche mich jetzt am 3-köpfigen Höllenhund vorbei und begegne dem Erwachsenen Feind von Angesicht zu Angesicht, obwohl ich so seit einem halben Jahr überhaupt weiß, dass ich zaubern kann und kämpfe gegen den.
Ja, aber das ist ja dieses Gryffindor-Ding. Man könnte das auch Achilles münzen, aber dann könnte man auch sagen, welche 13-Jährige sperrt eine erwachsene Frau als Animagus für Monate in ihr Glas ein? Hermine, wo war das im 4. Teil noch?
Oh, ja. Ich glaube, das ist im 4. erst, ja.
Ja.
Gut, aber auch für eine 16-Jährige ist das jetzt nicht so.
Ja, okay.
nicht so das Schönste. Ja, aber ich finde es ganz witzig, was du eben gesagt hast. Also so perfekt passt es natürlich nicht. Aber ich finde schon, dass wir grob sagen können, Harry entspricht eher dem achillischen Heldentypen und Hermine dem odysseusigen. Und Ron ist das Herz. Ron ist nämlich kein Held, oder?
Das ist das Ding, was ich meinte. Also ich glaube, ich würde eher... Ich weiß nicht, ob ich da jetzt überinterpretiere, aber ob ich nicht Ron eher den Achilles-Typus abkaufen würde als Harry. Weil Harry ist noch ein bisschen weniger affektgesteuert als Ron. Ron ist ja im ersten Teil zum Beispiel opfert er sich quasi für Harry bei diesem Schachspiel oder so. Er macht schon alles für seine Freunde eigentlich. Und Harry hat halt einfach gute Freunde, er muss eigentlich nichts mehr machen.
Also Ron ist auf jeden Fall ein guter Freund, da stimme ich dir zu. Aber gut, er opfert sich selber. Das ist ja schon mal eine der Kriterien für einen Helden. Aber trifft irgendwas anderes zu? Gut, er ist männlich.
Hermine ist nicht männlich.
Nee, Hermine ist nicht männlich. Aber wenn du in so Stereotypen denkst, dann handelt sie männlich, weil sie intelligent und schlau handelt. Oder?
Ja. Boah, diese Art von Heldendefinition hat echt ihre Lücken, aber ja.
Ja, das, also du, ich, wir sind, bewegen uns hier auch in einem Text aus der griechischen Antike, dass hier Gleichberechtigung noch nicht ganz so groß geschrieben wird und Sexismus dafür doppelt so groß.
Ich bin auch in der griechischen Antike. Es gibt auch starke Frauen in dem Nibelung. Der zweite Teil, der wird bloß nie gelesen, da geht es um Kriemhild.
Ja, stimmt. In der griechischen Mythologie gibt es auch starke Frauen. Aber gibt es auch eine starke Frau, wo kein starker Mann im Hintergrund hängt?
Also es gibt Göttinnen, die ich finde, die stark sind. Es gibt Athene. Es gibt, ich meine, die hat sich ja sogar aus Zeus Kopf herausgekämpft. Es gibt die erste Frau von Zeus, vor Hera. Ich habe gerade vergessen, wie die heißt, eine Titanin. Die war doch auch, ach, deswegen hat sich doch Athene aus ihrem aus seinem Kopf herausgekämpft, weil die Ansage an Zeus, die Prophezeiung an Zeus vom Orakel von Delphi war, es wird denn der Sohn von dir mit dieser ersten Frau oder die Tochter
Metis.
Und dann hat Zeus die Frau einfach aufgegessen und dann kam das Kind durch seinen Kopf raus. Und erstmal finde ich, also ich kenne keine Sage in der Athene nicht, aber gut, dass auch eine Göttin super selbstständig und intelligent ist. Und seine Frau auch, die wollte danach nichts mehr mit ihm zu tun haben, die war so verpissig.
Warte, seine Frau, die er aufgegessen hat, wollte nichts mehr
mit
ihm zu
tun haben? Ja, die hat er dann wieder ausgespuckt.
Also, würde mich jemand aufessen, wir wären Best Friends danach.
Aber das ist gerade das Einzige, was mir einfällt. Und ich weiß auch nicht, ob das genauso passt und ob ich mich richtig erinnere.
Ich weiß auch nicht, ob das zählt, so wenn wir über Götter sprechen. Man, das, aber du hast recht, also Frauen haben mehr zu sagen, auf jeden Fall später. Weißt du, was ganz lustig ist? Warte, wie fange ich das jetzt an? Im Barock gab es tatsächlich eine Strömung, wo Machtweiber, haben sie das dann genannt, entstanden sind. Und ich meine, man hört ja schon am Namen, dass das sehr negativ konnotiert wurde. Aber im Endeffekt, also Machtweiber jetzt als literarische Figuren, meine ich. Mhm. Im Endeffekt sind das Frauen, die halt sich ihrer Vernunft bedienen, also intelligent sind und ihren erotischen Reiz gegen den männlichen Helden einsetzen. Also gut, das mit dem erotischen Reiz jetzt nicht, aber im Endeffekt, ansonsten sind es halt weibliche Heldinnen, wenn du so willst, weil ihre eigentliche, alles an ja, an Eigenschaften ist, dass sie intelligent sind und das nutzen.
Ja, aber sie nutzen es, indem sie sich selber auf ihre Körper reduzieren. Aber es ist für das Zeitalter ist es schon fortschrittlich, ja.
Genau, wollte gerade sagen, also ja, es ist jetzt immer noch nichts, was man heute gut anwenden kann. Aber es ist tatsächlich halt immer ein Moment, wo Heldinnen existieren. Nur halt nicht positiv, sondern negativ konnotiert. Ja. Weil es keine Heldinnen sind, sondern Machtweiber. Später dann noch, nach der, nicht später, vorher in der Aufklärung, da war ja das Ding eher so eine Tugendheldin. Also das gab es schon auch. Das ist dann sowas wie Emilia Galotti, die halt eine Heldin wird dadurch, dass sie unglaublich tugendhaft handelt und sich lieber umbringen lässt, als mit damit leben zu müssen, dass sie gesündigt hat, indem sie vergewaltigt wurde.
Aber ja, also ich wollte gerade sagen, also Emilia Galotti würde ich jetzt nicht als Heldin bezeichnen, weil das...
Aber sie wird so genannt, also du würdest sie nicht so nennen, weil unser ja, Heldinnenbild heute anders ist, aber der Begriff Tugendheldin existiert.
Ja, ja, ich weiß auch, also ich verstehe auch, dass der existiert, aber Tugenden für Frauen sind ja anders als Tugenden für Männer. Also zumindest, wenn wir jetzt immer noch von den aristotelischen Tugenden ausgehen, die heute noch so bezeichnet werden. Also Aristoteles hat ja den Tugendbegriff herausgearbeitet und da sind eben Tugenden für Frauen anders als für Männer. Zum Beispiel sind Frauen tugendhaft, indem sie schweigen und Männer, indem sie laut ihre Meinung verkünden. Und also das ist ja immer noch das, was da nachklingt. Genau, also dass eine Frau tugendhaft ist, wenn sie Jungfrau ist, wenn sie schweigsam ist, und wenn nicht, dann ist sie halt, dann soll sie sich halt lieber umbringen. Und dann, ja klar, ist sie eine Tugendheldin, weil sie ihr die Tugend so wichtig ist, aber der Begriff an sich ist ja trotzdem problematisch, weil er eben sagt, dass Frauen nur etwas wert sind, wenn sie ihre Tugenden befolgen.
Ja, klar. Schwierig. Also wir können ja festhalten, es gab mehrere Versuche, ein weibliches Heldentum oder ein Heldinnentum irgendwie zu definieren. Aber im Endeffekt ist das nicht so wirklich gelungen. Es ist halt auch die Frage, spricht man von einer Heldin als einer Kopie vom männlichen Helden? Oder spricht man von einer Heldin als einer autonomen Minderheit, also die ein eigenes Heldinnenmodell hat? Wobei da ist dann halt wieder die Frage, das wurde ja versucht, ne, mit der Tugendheldin und mit dem von Aristoteles. Das ist ja an sich ein Heldinnentum mit einer eigenen Definition. Ja. Gefällt uns nur halt nicht. Also wäre in dem Fall, entweder haben wir die Wahl, einfach ein eigenes Heldinnentum zu erfinden, jetzt, oder Heldinnentum halt als Kopie vom männlichen Heldentum zu sehen, mit den gleichen
Einsätzen. Das Problem ist ja dabei, dass wenn du halt so etwas hast wie Tugendheldinnen zum Beispiel oder diese Machtweiber, dann hast, also Machtweiber sind ja auch oft also das Gegenstück vom Helden bestimmt, die den verführen. Und du, also wenn du halt das aufteilst in Heldinnen und Heldentum, dann brauchst du halt auch wieder Männlichkeit und Weiblichkeit aufbrechen. Also dann sagst du ja, dass Heldinnen anders sind, weil sie eben Frauen sind, und Helden halt, weil sie Männer sind. Und dann brichst du es wieder auf in Männlichkeit und Weiblichkeit. Und das, also diese Kategorien existieren ja heutzutage nicht mehr so wie damals. Das heißt, das Heldentum aufzubrechen macht heutzutage nicht mehr so viel Sinn. Sondern du kannst halt aus beiden Kategorien deine Helden nehmen und das dann vermischen. Also wenn du es jetzt wirklich ganz aktuell siehst.
Mhm. Das stimmt, aber können wir dann noch die ursprünglichen Eigenschaften von Heldentum benutzen dafür? Also Intelligenz, Kraft,
Ja, würde ich schon sagen, aber ich würde sie halt nicht als männlich oder weiblich labeln. Also
quasi Heldentum unabhängig vom Geschlecht sieht.
Genau, also das würde ich halt sagen.
Wäre aber die Definition an sich gefällt dir?
Die Definition an... Welche Definition jetzt?
Naja, also was ein Held ist. Ein Held ist mutig, ein Held ist opferbereit, ein Held ist intelligent und stark und kämpft gegen einen Gegenpol. Aber mir
gefällt nur nicht die Aufteilung in männlich und weiblich. Aber ja.
Gut, aber dann ist das ja eigentlich gar nicht so weit entfernt von der aktuellen Forschungssituation.
Genau, ja.
Das ist schön, das freut mich. Das ist ganz witzig. Also ich habe gerade noch mal versucht, irgendwie zu überlegen, ob mir ein Charakter einfällt, den man Held nennen würde, der nicht entweder ein Odysseus oder ein Achilles-Ebenbild oder eine Mischung aus den beiden ist. Aber mir fällt echt niemand ein, weil jeder, der mir einfällt, da denke ich mir dann so, ah ja gut, okay, den würdest du aber auch nicht Held nennen. Wie jetzt zum Beispiel solche grauen Charaktere, ne, die halt irgendwie mal was Gutes tun, aber halt grau sind. So Batman-mäßig. Obwohl Batman ist eigentlich schon relativ heldentypisch. Ist echt schwierig.
Ja, ich überlege auch gerade. Nee, mir fällt auch keine ein. Fällt mir gerade auch nicht ein. Krass. Schon krass.
Ja, also, aber ich finde das wirklich witzig, dass du wirklich, also ich meine, dieser Text, der ist Jahrtausende alt im Endeffekt. Und der gilt immer noch. Also ohne, dass Homer damals irgendwie irgendwas definieren wollte oder was auch immer. Das ist ein Teil einer Mythologie, die fiktional ist, wie wir heute annehmen, aber die Welt so unglaublich geprägt hat, dass unsere Definition von etwas, na, ich will jetzt nicht sagen alltäglichem, aber irgendwie ja schon, wie ein Held immer noch wirklich zu 100% daran gekoppelt ist. Ich meine, selbst wenn du jetzt nicht von so fiktionalen, literarischen Helden sprichst, sondern von Helden im echten Leben, ne? Eine Person, die du im echten Leben als Held bezeichnen würdest, weil sie eine heldenhafte Tat erbracht hat, weist die gleichen Merkmale auf. Also die Tat war in den meisten Fällen dann irgendwie selbst aufopfernd oder so, irgendwie, keine Ahnung, sei es jetzt ein Feuerwehrmann, der eine Katze aus dem Baum holt und dafür halt irgendwo hochklettern muss oder irgendwas Größeres. Das passt trotzdem zusammen.
Ja, stimmt.
Also es ist nicht mal nur auf Literatur bezogen, sondern einfach auf unser ganzes Weltbild.
True. Das ist schon ganz schön krass.
Und wenn man das dann im Hinterkopf behält, wenn man irgendwas liest, sieht, was auch immer, was einen Helden beinhaltet, dann findet man einen von den beiden auch. Also wenn man es drauf anlegt. Das ist ganz witzig.
Ja, das ist schon irgendwann krass, dass diese Texte so definiert waren für die westliche Welt oder die Heldendefinition der westlichen Welt.
Ja.
Schon eine Errungenschaft. Schon krass.
Ja, irgendwann macht es dann irgendwie auch nicht mehr so Spaß, weil man keine Texte mehr lesen kann, ohne dass man anfängt, sie aus Versehen zu analysieren. Sind doch irgendwelche Fragen offen geblieben bei dir?
Bei mir? Ja, das wollte ich dich fragen. Ich weiß aber nicht, ob du das weißt. Und zwar hast du gesagt, nach dem Trojanischen Krieg wollten die Götter Odysseus bestrafen. Und ich weiß nicht mehr, warum sie ihn bestrafen wollten. Weißt du das? Kannst du mir das sagen?
Ja, das kann ich dir sagen. Das hängt nämlich tatsächlich mit dem Zyklopen zusammen, den ich schon erwähnt habe. Weil bis zu diesem Zeitpunkt waren sie noch gar nicht auf einer Irrfahrt. Das war der normale Nachhauseweg. Allerdings ist der Zyklop, weil er ein Zyklop ist, ja der Sohn von Poseidon.
Ah.
Und Odysseus hat ihm ja mit einem Pfahl ins Auge gestochen und ihn erblinden lassen. Und Und deswegen ist Poseidon halt in erster Linie sauer auf Odysseus, weil er halt seinen Sohn blinden lassen hat und schickt dann, also ich meine, er ist ja auch auf einer Irrfahrt auf dem Meer, weil er ja mit dem Schiff unterwegs ist. Ja. Das heißt, er ist im Herrschaftsgebiet von Poseidon und der ist quasi der Strippenzieher und alle anderen, ja, die machen halt einfach nichts dagegen.
Okay, ich erinnere mich. Okay, krass. Das war meine einzige Frage.
Na dann. Ja, wir sind natürlich noch nicht ganz am Ende der Folge, sondern wie immer gibt es ein Wort des Monats für euch und das kommt von mir diesen Monat. Es lautet Polyphem. Weißt du, was das ist, Elena?
Nein, erzähl's mir.
Polyphem ist der Name von diesem Zyklopen, über den wir die ganze Zeit geredet haben. Und das finde ich ein bisschen witzig, weil so ziemlich die einzige, das einzige, was man über Zyklopen weiß, so das Nummer eins Charakteristikum, ist ja, dass sie ein Auge haben. Und Polyphem, also der Vorsilbe Poly, das was ja mehrere, mehr als eins zumindest bedeutet, so dann einen Zyklopen zu nennen, finde ich ein bisschen lustig.
Das ist ziemlich cool, ja. Das ist schon sehr lustig. Das freut mich.
Na dann sind wir jetzt aber am Ende von dieser Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr bis hier zugehört habt. Wir hoffen, ihr konntet das ein oder andere lernen und es hat euch allgemein gefallen. Falls das so ist, könnt ihr euch gerne bei uns melden und uns das erzählen. Per Sprachnachricht auf Spotify, per Direktnachricht auf Instagram, da heißen wir @tiefkultur.podcast. Per Nachricht auf Twitter, da heißen wir tiefkultur.k. Wo auch immer, ihr könnt sehr gerne eine Bewertung für diesen Podcast hier lassen. Wir würden uns sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder.
Bis nächstes Mal. Tschüss.